Guten Morgen von meiner Seite, alle, die sich getraut haben, hierher zu kommen. Ich freue mich. Wir lassen uns nicht so schnell ins Boxhorn jagen. Okay, wir haben ja vor einer Woche eine kleine Serie gestartet. So Richtung Ostern wollen wir uns ausrichten. Auf diese beiden wichtigen Feste wichtigsten Feste der Christenheit, nämlich Karfreitag und Ostern. Das sind die ganz wichtigen Punkte. Und in diesem Fall jetzt heute will ich euch ein bisschen mitnehmen in eine bestimmte Denkweise, die letzten Endes sogar aus dem Katholizismus stammt. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, aber das prägt unser Denken viel stärker, als wir manchmal annehmen. Und hier geht es mir um den Begriff Buße. Ein Begriff, den wir heute nicht mehr so gerne haben und der auch für viele sehr missverständlich ist, altertümlich klingt. Und man muss einfach wissen, so im 4. Jahrhundert nach Christus hat die katholische Kirche eingeführt, und diese Tradition hat sich ja auch bis heute weitgehend erhalten, dass man als Christ so 40 Tage vor Ostern fastet. Habt ihr das schon mal mitgekriegt? Okay. Dabei ging es vor allen Dingen um den Verzicht auf Fleisch, aber auch eben als Bild auf den Verzicht auf Lust, auf das, was man eigentlich gerne möchte. Und damals war es ursprünglich eben eine Vorbereitungszeit für die Frauen und Männer, die sich gern an Ostern taufen lassen wollten. Denn Ostern war einer von zwei Taufterminen in der antiken Kirche. Weihnachten war der zweite Tauftermin, wobei die Adventszeit ursprünglich eben auch eine Fasten- und Vorbereitungszeit war. Das hat sich jetzt in unserer Kultur schon sehr stark verändert, oder? Taufe hat ja bedeutet und bedeutet bis heute, mein bisher von Lust und Eigenwillen geprägtes Ich soll sterben. Und es wird bei der Taufe, die übrigens damals ausschließlich durch Untertauchen von Erwachsenen geschehen ist, das soll im Wasser ertränkt werden. Und man kommt wieder hoch, steht auf zu einem neuen Leben mit Christus. Das war damals ganz tief verwurzelt. Also wir verzichten 40 Tage lang so hart, wie es nur irgend geht, auf Wohltaten für unseren Körper und damit eben auch aufs Fleisch. Es gab ja dann so verschiedene Tricks, wie man drum rumkommen konnte. Alles, was im Wasser ist, also Frösche, daher kommt es die Froschschenkel, oder Fisch, der Karpfen. Ja, weil Fisch ist ja kein Fleisch, man ist ja im Wasser und so. Und dann wurde ja auch das Bier erfunden als sehr nahrhaft. Und ja, das ist, ja. Aber auf jeden Fall hat man dann irgendwann gesagt, hey Leute, das ist schon ein bisschen heftig, oder? So 40 Tage lang am Stück und so. Und da hat man dann gesagt, wenn wir dann schon vor Ostern so Buße tun und fasten, dann können wir es doch vor diesen 40 Tagen mal so richtig krachen lassen und können mal die Sau rauslassen, oder? So ist Fasching entstanden, so ist Fastnacht entstanden, die Nacht vor dem Fasten, okay? Da wird dann gefeiert, fett gegessen, viel getrunken, man hat auch Sex und so weiter, was auch immer. Das spielt ja nachher alles gar keine Rolle, denn dann kommen ja die 40 Tage, in denen wir fasten, Buße tun, beten. Oh Gott, vergib mir meine Schuld. Und dabei muss halt mein fleischliches Wesen mal wieder ein bisschen büßen. Ja, jetzt müssen wir es büßen. Fastnacht hat also damit was zu tun, dass man erstmal ins andere Extrem geht, bevor man dann 40 Tage fastet und Buße tut. Das ist in etwa genauso logisch wie die Leute, die eine Diät machen wollen. Kennst du das mit dem Diät und mit dem Abnehmen? Also ich habe selber da keine persönlichen Erfahrungen gemacht, aber ich habe es nicht so nötig, tut mir leid. Aber ich kenne Leute, die so mehrfach Diät gemacht haben und die sind manchmal so wie der Mond, ne? Sie nehmen ab und dann nachher wieder zu und dann ab. Ja, okay. Und ich habe mitbekommen, dass viele Menschen am Abend, bevor die Diät losgehen soll, nicht nur einen großen Schlemmertopf mit Butterspätzle dann essen und dann einen Eisbecher, nein, die essen dann gleich drei Eisbecher mit viel Sahne, weil denn morgen fängt ja dann die Diät an. Verstehst du, das ist eigentlich ganz ähnlich, wie wenn ich an Fasnacht der Lust und dem fleischlichen Vergnügen möglichst viel Raum gebe und denke, naja, spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Ab Aschermittwoch geht's ja dann in diese 40 Tage Fasten rein, wo ich auf alles verzichten muss, wo ich das büßen muss, was ich sonst gern mache. Basiert eigentlich die ganze Geschichte auf einer Bibelstelle, die wir im zweiten Teil der Bibel finden, und zwar in Matthäus 3, die Verse 1 und 2. Da heißt's folgendermaßen: Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und wenn man so dieses Wort Buße hört, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann löst es bei den meisten von uns ein bisschen was aus. Buße ist ja oft verbunden mit den Begriffen wie Strafe, unangenehm, gemein. Gott ist so wie ein Polizist, der Strafzettel und Bußgeldbescheide verteilt, bis hin zu Fahrverbot oder Führerscheinentzug. Meine liebe Frau, ich darf das jetzt vielleicht mal erzählen, war vor 3 Jahren unterwegs mit dem Auto auf der Autobahn in der Schweiz. Da kam eine Baustelle, Höchstgeschwindigkeit reduziert auf 60 km/h. Sie hat zwar realisiert, dass das jetzt eine Baustelle ist, aber die Geschwindigkeitsbegrenzung hat sie übersehen, dass das auf 60 war. Und so ist sie halt, wie man in Deutschland üblich in Baustellen fährt, mit knapp 90 durch die Gegend geschossen. Es kam, wie es kommen musste. Bing, bing, es hat geblitzt. Kurz darauf bekamen wir eine Buße aus der Schweiz. Ein Brief, 600 Stützli, also 600 Franken. Das war noch ein Sonderangebot, sie war unter 30 Stundenkilometer zu schnell. Denn wenn sie 30 oder noch schneller unterwegs gewesen wäre, dann ist das in der Schweiz eine Straftat und wird entsprechend geahndet. Also Vorsicht, Freunde. Ich wollte es nur gesagt haben, ne? Seither fährt nicht nur meine Frau, sondern fahre auch ich, besonders in der Schweiz, extrem aufmerksam und ja, nicht zu schnell. Die Bußen dort, also die Strafen, sind einfach zu heftig, zu hart. Merkt ihr was? Johannes der Täufer sagt hier doch: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und du denkst: Ja, ich weiß schon, ich hab's verstanden. Das heißt Polizei, Radarfalle, mega hart, nervig, man wird immer gestraft. Interessant ist auch, in der damaligen Kirche wurde das ursprünglich griechische Wort, das da in der Bibel steht, nämlich Metanoia, ins Lateinische übersetzt. Und dabei hat es Sinnverschiebungen gegeben. Es ist Folgendes passiert, und ich zitiere jetzt mal Wikipedia, weil man muss ja ernst genommene Quellen verwenden, nein, Spaß. Da heißt es: Ins Lateinische wurde Metanoia mit Penitentia, gleich Reue und Buße übersetzt, häufig dann abgeschliffen zu Pönitentia und unzutreffend von Pöna, gleich Strafe, abgeleitet. Und jetzt hat der Martin Luther, der große deutsche Reformator, mit diesem Wort natürlich ziemlich gekämpft und überlegt, wie er das in die deutsche Sprache übersetzen soll. Ich bewundere diesen Mann auf der einen Seite sehr, aber er hat in seinem Leben auch Dinge gehabt und auch gemacht, die jetzt nicht so stark vom Heiligen Geist inspiriert waren, würde ich mal sagen. Zum Beispiel wollte er zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben mal auf den Knien nach Rom robben, um Gott zu sagen: Es tut mir unendlich leid, dass ich so ein schwacher Mensch bin, vertreibe diesen Teufel aus mir, bitte verändere mich. Luther hat sich sogar blutig geschlagen, hat sich kasteit, um zu sagen, Gott, du siehst, ich bestrafe mich ja schon selber, damit du das nachher nicht mehr tun musst. Bitte sei mir gnädig und verändere mich. Das war auch durchaus das Setting der damaligen Zeit, vor allen Dingen auch in der Kirche. Da konnte man zum Beispiel auch Leute aus dem Fegefeuer, das übrigens in der ganzen Bibel nirgends erwähnt wird, sondern eine Sonderlehre dieser Kirche bis heute ist, die konnte man aus der Strafe für die Sünden rauskaufen. Und es hat auch immer ziemlich viel gekostet, so einen Ablass zu bekommen. Jedenfalls war das komplette kirchlich-religiöse Leben und damit auch das gesellschaftliche Leben davon geprägt, tu Buße. Du bist böse, du bist schlecht, du musst dafür bezahlen und zwar nicht zu knapp. Die Strafe dafür ist hoch, richtig hoch. Und ich habe so das Gefühl, das steckt vielen bis heute noch irgendwie in den Knochen, so seit 1500 Jahren, oder? Trotz Reformation und viel biblischer Erkenntnis, tu Buße. Oh, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Und da tritt doch Jesus auch noch auf, lässt sich taufen, Massen von Leute kommen und der übernimmt doch tatsächlich die Aufforderung von Johannes, dem Täufer, nachzulesen in Matthäus 4, Vers 17. Und dieser Bibelvers zusammen mit weiteren Stellen hat dem Martin Luther allerdings dann doch die Augen geöffnet und hat ihn dann dazu bewogen, Dinge zu tun, die die Kirchenlandschaft bis heute massiv verändert hat. Da heißt es, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße. Und hier hat dieses Wort Buße eben ganz klar, auch aus dem Zusammenhang, eine griechische bzw. hebräische Bedeutung. Und das heißt, denn das Himmelreich ist nicht irgendwo, sondern ist nahe herbeigekommen. Und im Griechischen hat jetzt das Wort, das hier mit Buße übersetzt worden ist, eine völlig andere Bedeutung als die entsprechende, eigentlich falsche Formulierung im Lateinischen. Das griechische Wort, das da im Urtext steht und das ich vorhin schon kurz erwähnt habe, ist Metanoia. Und das betrifft in allererster Linie unser Denken, meine Denkweise. Dabei geht es nicht um göttliche Gebote oder Verbote, sondern es handelt sich um ein Angebot von Gott. Er verbietet nicht, er gebietet nicht, sondern er bietet mir was Gigantisches an. Das ist so ein fantastisches Angebot, dass ich darauf nicht verzichten will, auch nicht verzichten kann. Nämlich, ich ändere meine Denkweise, meine Gesinnung, meine Haltung. Ich denke um. Irgendwann hat Martin Luther dann gemerkt, oh, ich habe ja da wohl völlig falsch gedacht. Ich wollte auf den Knien nach Rom robben, um Gott zu gefallen, ihn zu beeindrucken durch diese, wohlgemerkt, falsch verstandene Art von Buße, bei der ich mich selber strafen wollte. Aber jetzt habe ich es kapiert. Es geht um meine Denkweise. Denn wie ich denke, so lebe ich auch. So wie ich Gott sehe, so werde ich mich auch entsprechend verhalten. Dann ist die Bibel eigentlich nicht mehr mein Gegner, mein Feind, der mir immer nur zeigt, wie schlecht und wie böse ich bin, sondern sie ist ein Angebot von Gott, meine Lebenseinstellung mal zu überdenken und zu verändern. Gott zeigt nicht mit dem drohenden Zeigefinger auf mich, sondern er lädt mich ein, das beste Angebot aller Zeiten anzunehmen. Komm, pack zu, spring rein und nimm's an für dein Leben. Und so ist dem Martin Luther, obwohl er in der damaligen Zeit und auch in diesem komischen Setting gelebt hat, wo Menschen geknechtet und von angeblich göttlichen Regeln gegängelt und versklavt wurden, dem ist ein Licht aufgegangen. Ach, was sage ich, dem ist eine ganze Stadtbeleuchtung aufgegangen. Und er hat am 31. Oktober 1517 an das Kirchenportal der Schlosskirche in Wittenberg 95 Thesen angenagelt. Hätte er das damals nicht gemacht, hätte die Reformation vielleicht gar nicht stattgefunden. Wissen wir nicht. Hätte er die Reformation damit nicht ins Rollen gebracht, dann gäb's auch uns nicht als Gospelhaus. Gäb's nicht. Wir würden auch nicht so denken. wie wir heute in Kirche und Gesellschaft denken. Und die erste von den 95 Thesen war folgende. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, Matthäus 4,17, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Jetzt können wir das natürlich so verstehen, Strafe. Das ist die buddhistische Art und Weise oder die hinduistische Sichtweise. Das Leben ist Strafe, ist alles schlecht, alles übel. Es ist eigentlich die größte Strafe, die du haben kannst, leben zu müssen. Deswegen musst du, wenn du schlechtes Karma hast, auch ständig neu geboren werden, als Regenwurm, als Mistkäfer, was weiß ich was, bis du irgendwann dich im Nichts endlich auflösen kannst. Das ist dann die Erlösung. Das ist diese Sicht der Dinge. Ja? Aber was meint er denn damit? Mit Buße ist eben nicht gemeint, dass ich mich selber irgendwie bestrafe für Dinge, die ich falsch gemacht habe. Buße bedeutet nicht, dass ich mich kasteie, um diesen altmodischen Begriff auch mal zu verwenden, sondern Buße bedeutet, dass ich jeden Tag mein Denken danach ausrichte, wie Jesus denkt. Es geht eigentlich um die Frage, was würde Jesus an meiner Stelle über bestimmte Dinge denken? Und was würde er tun? Wie würde Jesus meine Frau behandeln? Wie würde Jesus meine Kinder behandeln? Wie würde Jesus an meinen Arbeitsplatz gehen? Zum Beispiel, Jesus würde den Kollegen und sogar den Vorgesetzten vergeben, wenn sie Fehler machen. Sei doch mal barmherzig. Dann sei nicht geizig, sei großzügig. Es geht bei Buße um nichts anderes, als so zu denken und zu fühlen, so zu leben, wie Jesus an deiner Stelle leben würde. Umdenken. Und das ist ein völlig anderer Ansatz. Du kannst dich zwar auch selber bestrafen und denken, du könntest den Himmel irgendwie erarbeiten, dann bist du im Leistungsdenken gefangen. So, was ich leiste, das bin ich. Und weil ich so viel Gutes leiste, muss Gott ja Respekt vor mir haben, oder? So ein Blödsinn. Aber mit Buße hat das gar nichts zu tun. Denn sie bedeutet im Endeffekt, Jesus, es tut mir leid, dass ich oft so klein und auch so kleinkariert denke. Ich will in göttlichen Dimensionen denken lernen. Diese Dimension, die so oft meine Vorstellungen sprengt. Deshalb will ich nicht mehr so klein denken. Denn für Gott ist bekanntlich alles möglich, oder? Und es tut mir auch leid, dass ich manchmal sauer bin, dass ich nachtragend bin oder wie ich manchmal eifersüchtig bin, neidisch bin auf andere. Das bedeutet es, Buße zu tun. Ich bin nicht mehr neidisch auf dich. Ich bin dein größter Fan. Und ich motiviere dich. Und ich applaudiere dir und feiere mit dir, wenn du Erfolge machen kannst, feiern kannst. Da bin ich volle Kanne dabei. Von wegen, heute fällt dir jetzt auch gerne oder das. Nein, im Gegenteil. Super. Ist doch genial, wenn du Erfolg hast. Versteht ihr? Luther hat irgendwann mal gecheckt, hey, ich muss gar nicht auf den Knien robben. Das ändert nichts an meinem Leben und schon gar nichts an meiner Denkweise. Der springende Punkt ist einfach, wie denke ich eigentlich? Und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, tue ich Buße, indem ich sage, Jesus, ich bitte dich, hilf mir dabei, dass ich so denke, wie du denkst. Dass ich so fühle, wie du fühlst. Und dass ich mache, was du auch machen würdest. So kann ich die Angebote von Gott für mich und mein Leben in Anspruch nehmen. Die meisten wissen das gar nicht. Früher war ich ein total unsicherer und sehr ängstlicher Mensch. Und heute habe ich den Mut, Dinge zu machen, die ich mich früher nie getraut hätte. Nie. Also schon mal vorne stehen, das ist ganz schlimm. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, schrecklich vor der Klasse. Piepse Stimme, feuchte Hände, trockene Kehle und es ging fast nichts mehr. Und die Farbe war natürlich rot. Und anschließend blass. irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, Da habe ich dann im Römerbrief Kapitel 8, Vers 15 gelesen und es für mich genommen, dass der Heilige Geist mich nicht länger ein Sklave der Angst sein lässt, sondern mich zu einem Kind Gottes gemacht hat und deshalb kann ich mutig durchs Leben gehen. Ihr könnt es gerne mal nachlesen, was da steht. Und so bin ich immer wieder auch in Situationen gekommen, bei denen ich zum Beispiel den inneren Impuls bekommen habe, für Menschen zu beten. Ach du liebe Zeit. Das ist dann der Moment, wo du normalerweise anfängst, mit Gott rumzudiskutieren. Ne? Denn du hast Angst davor. Ich weiß nicht. Was ist, wenn der Eindruck falsch war? Und wenn nichts passiert? Früher hätte ich mir gleich mal überlegt, was ich sage, wenn nichts passiert. Aber der Heilige Geist hat mich dahin gebracht, dass ich mich einfach als Kind von Gott verhalte. Ich habe Autorität von ihm bekommen. Ich habe nicht seine Kraft, aber seine Autorität in meinem Leben. Und ich spreche inzwischen Menschen auch an, wenn ich den Eindruck habe, dass sie irgendein Problem haben. Und wenn die betreffende Person dann nichts dagegen hat, bete ich für sie, für Heilung oder auch für andere Anliegen. Nicht immer passiert sofort was. Kann schon auch mal passieren, aber ist eher nicht so der Regelfall. Und manchmal erfahre ich auch gar nicht, ob das Gebet was gebracht hat oder nicht. Aber es ist halt auch dann immer wieder mal vorgekommen, dass ich einige Zeit später erfahren habe, dass Menschen von Gott berührt und auch geheilt worden sind, nachdem ich für sie gebetet hatte. Also ich hänge mir das jetzt nicht als Sternchen da auf die Schulterklappe, sondern einfach, ich traue mich was. Nur so ein kleines Beispiel, wie ich meine Denkweise verändert habe und noch weiter dabei bin, zu verändern und an Jesus auszurichten. Buße ist also nicht eine Sache, die jetzt du einmal im Leben tust. Ich habe jetzt einmal Buße getan und jetzt ist der Fall erledigt. Ja? Ich glaube, jeder hat also seine Geschichte und auch einige Punkte im Leben, die Veränderung brauchen, auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Und du fragst dich vielleicht, wieso kämpfe ich in gewissen Bereichen schon seit Jahren? Aber das ist genau das, was Jesus meint und was Luther verstanden hat. Du kämpfst und du gibst nicht auf. Die Denkweise zu verändern, ich finde, das ist brutal schwierig. Weil du hast eine Prägung. Und die sitzt oft gar nicht im Gehirn, sondern in der im Rückenmark ist das abgespeichert. Und bis du da hinkommst, bis die Reflexe aufhören, die dich immer wieder in die falsche Richtung bringen. Du tust Buße, obwohl du vielleicht ängstlich bist, sagst du, hey, ich bin mutig, weil Gott mein Vater ist und weil Jesus an meiner Seite ist. Und als Schwabe tust du Buße, weil du vielleicht eher sparsam und auf Leistung getrimmt bist und sagst, ich bin großzügig, weil Gott mein Versorger in allen Bereichen ist. Ich muss mir gar keine Gedanken machen. Über Geld schwätzt man nicht. Das habt ihr gesagt. Gott hat. Ihm gehört alles Gold und Silber dieser Welt. Hallo? Was mache ich mich verrückt? Und ich bin geliebt. Ich muss gar nichts leisten, denn ich bin sein Sohn. Ich bin eine Tochter von Gott. Hey, was willst du mehr? Das darfst du dir selber sagen, denn so denkt Gott über dich. Das ist das Reich Gottes, das nicht nur nahe herbeigekommen ist, sondern das in dir drin immer mehr Raum gewinnen will, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast. Das ist allerdings Voraussetzung. Das Reich von Gott will in deinem Leben expandieren und die göttlichen Werte zum Durchbruch bringen, und zwar jeden Tag. Das heißt, wenn Jesus sagt, tut Buße, dann meint er, verändere dein Denken, richte es nach göttlichen Prinzipien und Maßstäben aus. Du musst nicht auf den Knien robben. Du musst dich nicht selber bestrafen und dauernd bekennen, wie schlecht und wie übel du bist. Du musst auch nicht mit niedergeschlagenen Augen und im Büßergewand rumlaufen. Sondern du kannst deine Augen erheben und kannst Jesus immer wieder fragen, hey, Wie würdest du an meiner Stelle jetzt in dieser Situation denken? Was meinst du? Und wie würdest du da reagieren? Weil ich würde manchmal gern. Und Jesus sagt, Moment, langsam. Friedensstifter, ja, Sanftmut, schon mal was von gehört? Und so. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil das Fleisch will natürlich auch durch, ne? Ich weiß nicht, ob euch manchmal so, ich trage kein Taschenmesser mehr in der Tasche. Sonst geht's von alleine auf, das hat keinen Wert. Ja? Ich will ja mein Denken verändern und mein Verhalten. Und wenn du Bibelstellen und Zusagen von Gott aussprichst und vielleicht auch laut proklamierst, dann geht's nicht um irgendeine mystische Angelegenheit, sondern es geht darum, dass du deiner Seele sagst, wie Gott denkt und wie er drauf ist, wie Jesus bestimmte Dinge bei dir sieht und in deinem Umfeld drin sieht. Das bedeutet, es Buße zu tun, Metanoia, umdenken. Ich ändere meine Gesinnung, meine Art zu denken. Das ist kein Gebot und es ist auch kein Verbot, sondern ein mega cooles Angebot von Gott, dem Vater im Himmel. Wenn du vielleicht immer wieder, was weiß ich, Strafzettel oder Bußgeldbescheide wegen zu schnellem Autofahren bekommst, dann bedeutet Buße in dem Fall, jetzt denke ich mal ein bisschen um, ich werde in Zukunft keine Strafe mehr zahlen müssen und schon gar kein Fahrverbot kriegen. Erstens, ich achte auf Verkehrsschilder und ich halte mich an die Vorgaben. Und falls das in deinem Auto drin ist, dann benutzt doch einfach mal deinen Tempomat. Wofür ist denn der da? Hast einen Haufen Geld für bezahlt. Ja? Dann bist du auf der sicheren Seite. Das wirkt Wunder in Bezug auf dein Portemonnaie. Tempomat ist entspannend und du kannst dir die ganzen Autos von der Seite anschauen, die dich überholen. Ich komme mit einer Geschichte aus der Bibel zum Ende und die enthält unheimlich viel Theologie, ohne dass es langweilig und trocken wird. Jesus erzählt eines Tages von einem jungen Mann, der unbedingt von zu Hause weg wollte. Er lässt sich sein Erbe vorzeitig auszahlen, macht sich auf den Weg möglichst weit weg von daheim, Ausland, möglichst weit. Dort verjubelt und verprasst er sein ganzes Geld, das der Vater ihm mitgegeben hat, nämlich sein Erbe, total sinnlos. Schließlich landet er bei einem Schweinezüchter und muss sich um diese Tiere kümmern. Und das in einem Setting, dass der Typ Jude war. Das ist natürlich Höchststrafe. Es geht ihm total dreckig und er überlegt sich, dass er wieder zurück in die Heimat zum Vater gehen will. Und in Lukas 15, in den Versen 18 und 19, wird uns berichtet, was er sich da in Bezug auf Buße überlegt hat. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir, sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert, lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Ich habe zwei Punkte dazu. Erstens, wer in aller Welt hat dem jungen Kerl gesagt, du bist es nicht mehr wert? Wie kommt er eigentlich auf die Idee? Wenn wir was falsch gemacht haben, dann denken ganz viele, ich bin's einfach nicht mehr wert. Nein, du hast was falsch gemacht, das war nicht okay. Aber das hat doch nichts mit dir als Person zu tun. Ich bin's nicht mehr wert. Wer sagt das denn? Woher kommt denn das eigentlich? Und zweitens sagt dieser junge Mann hier eigentlich im Prinzip, ja, vielleicht kann ich ja meine Schuld irgendwie wieder abarbeiten. Und schon bist du wieder bei Strafe und falsch verstandener Buße. Da steckt eine völlig falsche Theologie und religiöse Denkweise dahinter. Buße gleich Strafe, Schuld abarbeiten, Leistung bringen. So eine Frage an euch. Denkt der Vater in der Geschichte auch so? Nicht so ganz, ne? Im Vers 20 heißt es dann, Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der kam wohlgemerkt gerade aus dem Schweinestall. Ja? Und ich, oh, dagegen ist Coronavirus gar nichts. Wieso konnte der Vater den Typ eigentlich schon von Weitem sehen? Weil er ihn erwartet hat. Und weil er deswegen die ganze Zeit Ausschau gehalten hat. Ich glaube, der ist von morgens bis abends am Fenster geguckt und gesagt, wann kommt er denn endlich? Ha? Du wartest nicht monatelang auf jemanden, der dir nicht lieb und wert ist. Und wieso ist der Vater dann dem jungen Mann entgegengelaufen? Du läufst doch nicht jemandem entgegen, der dir nicht wertvoll ist, der nicht wertvoll für dich ist, der dich ganz arg lieb hast. Hier prallen zwei Denkweisen aufeinander. Der eine denkt, ach, ich bin's nicht mehr wert. Und der Vater denkt, wann kann ich meinen Jungen endlich wieder in die Arme schließen? Merkt ihr was? Buße tun bedeutet nicht, dass du es nicht mehr wert bist und dich auch entsprechend fühlst. Buße tun bedeutet, dass du das Angebot von Gott annimmst und dich umarmen lässt von diesem Vater im Himmel. Dafür ist nämlich dieser Vater ein Bild. Der Vater in dieser Geschichte hat sein Gewand hochgenommen und ist seinem Sohn entgegengerannt. Das war ein Unding in der damaligen Zeit. Ein Mann und schon gar nicht ein Patriarch wie der, der hätte niemals den Rock hochgenommen, weil dann hat man ja da seine Beine gesehen. Absolut unmöglich. Der hat sich ja bloßgestellt. Aber der Mann hat sich bloßgestellt für seinen Sohn. Und jetzt musst du noch mal ganz kurz zuhören. Der Sohn, der hat Buße und Gnade offensichtlich keinen Millimeter verstanden. Im Vers 21, Lukas 15, heißt es, Vater, sagt der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir, sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Und ich fürchte, in den meisten Kirchen und Gemeinden, da sitzen viele Christen, die Gnade und Buße bis heute nicht verstanden haben. Sie haben die Vergebung zwar angenommen, aber sie leben so, als ob die Vergebung nie aktiviert worden wäre. Weißt du, du kannst ja auch eine App runterladen, aber du musst sie dann irgendwann mal aktivieren, sonst funktioniert sie nicht. Wie oft versuchen auch Christen, sich die Gnade und Vergebung irgendwie im Nachhinein wieder zu erarbeiten, zu knechten? Ich muss meine Liebe zu Gott immer wieder unter Beweis stellen. Buße bedeutet, dass ich mir jeden Tag sage, ich bin wertvoll, ich bin geliebt und ich bin großzügig. Für Gott ist alles möglich. Er tut heute noch Zeichen und Wunder und ich klinke mich ein in die Art, wie Gott denkt. Wenn der Teufel es geschafft haben sollte, dass du glaubst, dein Versagen würde deine Identität bestimmen und dich ausmachen, dann gut Nacht. Dann glaubst du einer massiven Lüge. Du musst erkennen, wie Martin Luther damals, ich kann's mir gar nicht erarbeiten. Es ist jeden Tag ein neues Geschenk, so zu denken, wie Gott denkt. Die Dinge zu tun, die Jesus sich wünscht von dir. Das ist ein Geschenk.
Nicht, jetzt muss aber.
Das ist ein völlig anderer Ansatz, als zu denken, ich bin's ja gar nicht mehr wert. Und in der Geschichte macht der Vater ein Mega-Fest und setzt den Sohn wieder in den Stand ein, der schon immer für ihn vorgesehen war. Und damit sagt der Vater eigentlich, hey, vergiss doch diesen Gedanken der Wertlosigkeit. Wer hat dir denn das gesagt? Wo hast du denn das gelernt? Verlern alles, was dem Herzen von Gott nicht entspricht. Du bist herzlich eingeladen zur Party beim Vati. Amen? Lass uns beten. Jesus, ich finde es so spitze, dass du uns aufforderst, Buße zu tun, aber in einer völlig anderen Weise, wie wir immer wieder gedacht haben. Oder was uns irgendwie in den Knochen steckt. Du lädst uns ein, die Angebote Gottes anzunehmen. So zu denken, wie du denkst. So wie du es uns gelehrt hast, dass wir eine völlig andere Denkweise annehmen. Und dass wir so hineinmarschieren in die Zusagen und all das, was du uns versprochen hast, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Das ist ja fantastisch. Ich kann es manchmal selber kaum fassen. Und mir geht's ja manchmal selber so, dass ich denke, ach, ich bin's nicht wert, ich habe schon wieder einen Versenker hingelegt. Das ist so ein Blödsinn. Ich bitte dich, hilf mir, hilf uns, dass wir da unser Denken weiter verändern. Sagen, nein, ich bin's wert, weil ich bin geliebt und ich bin wertvoll für dich. Ich darf in deine Arme kommen, auch wenn ich stinke wie ein Schwein, wie der junge Mann aus dem Gleichnis. Herr, du umarmst uns. Du nimmst uns auf, du setzt uns in die Position ein, wenn wir das Gefühl haben, wir gehören da nicht mehr dazu. Doch, du gehörst dazu. Danke, Jesus, dass du uns diese Geschichte vom verlorenen Sohn weitergegeben hast. Und danke, Herr, dass du da uns hilfst, in eine völlig neue Dimension hineinzuwachsen. In die Dimension von Glauben und Vertrauen, von einer Liebesbeziehung zu dir, ohne zu vergessen, dass du der absolut Heilige bist. Aber dass wir in deinen Augen so wertvoll sind, dass du, Vater, deinen Sohn geschickt hast, uns nicht nur zu zeigen, wie man auch leben kann, sondern für unsere Schuld und Sünde zu sterben, damit wir es nicht mehr machen müssen. Wie kommen wir eigentlich auf die Idee, zu denken, wir könnten es uns erarbeiten? Du bietest uns das als Geschenk an. Es ist dein Angebot an jeden von uns. Danke, Jesus, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen und dass du jetzt heute hier bist und das, was am Kreuz geschehen ist, was du für uns vollbracht hast, einfach anzunehmen, neu anzunehmen. Buße zu tun. Denn das Himmelreich ist hier. Nicht einfach nur nahe. Es ist da. Greifbar. Erreichbar für jeden von uns. Ja, sogar in uns drin, wenn du, Jesus, unser Leben bestimmen kannst. Danke, Herr, dass du uns hilfst. Jeden Tag diese neue Denkweise anzunehmen und uns verändern zu lassen durch die Hilfe deines Heiligen Geistes. Ich will dich ehren und ich freue mich, dass du mit mir durchs Leben gehst. Was für ein gewaltiges Privileg. Ich kann es schier nicht fassen. Eigentlich müsste ich von morgens bis abends feiern, bis ich müde ins Bett falle und am nächsten Morgen gleich wieder. Danke, Jesus. Was für ein Vorrecht. Amen.